Also herzlich willkommen zu den 10 Minuten Soziologie beziehungsweise den 2x10 Minuten Digitalisierung in diesem Semester ja mit den Rechtswissenschaften und der Soziologie und wieder wie immer zwei Vorträgen hintereinander. Ich freue mich sehr für den soziologischen Vortrag Frau Prof. Dr. Jasmin Siri zu begrüßen. Jasmin Siri ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Paula Irina Villa in München und vertritt aber im Moment eine Professur für politische Soziologie in Erfurt. Sie hatte auch schon andere Professurvertretungen. Sie hat einen Schwerpunkt im Bereich der politischen Soziologie und forscht allerdings zu diesem Thema des Digitalen vielleicht länger als wir alle. Sie hat bereits in ihrer Diplomarbeit zu Tod und Sterben im digitalen Medium geschrieben, hat also einen langen Bezug auf diese Fragestellung und hält heute einen Vortrag zur Systemtheorie des Digitalen. Und schön, dass du da bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was ich in 10 Minuten erzählen kann. Und natürlich auch sehr motiviert, mich an die Zeitvorgabe zu halten. Eine Forschungsfrage, die mich umtreibt und tatsächlich schon richtig lange, seit den 2000er Jahren, Mitte der 2000er Jahre, ist die Frage, wie sich Öffentlichkeit und Demokratie durch die Erfindung und den nachhaltigen Erfolg digitaler Medien verändern. Und insbesondere habe ich da geforscht zu sozialen Medien, stark inspiriert von der Systemtheorie, aber auch von der älteren Medientheorie Marshall McLuhans, die vielleicht einige von Ihnen und euch kennen. Genau, eigentlich würde ich jetzt was über die verschiedenen empirischen Studien sagen. Sie müssen mir das jetzt einfach glauben, dass ich dazu empirisch geforscht habe und mir das nicht alles aus Anecdotal Evidence zusammenreime, was ich Ihnen hier erzählen werde. Vor allem, also die letzte Studie kann ich vielleicht erwähnen, da ging es um die außenpolitischen Reaktionen auf den Twitter-Account, gerade stillgelegt von Donald J. Trump. Und auch davor habe ich schon viel zu Twitter gearbeitet. Ja, wie verändern sich politische Öffentlichkeiten? Wir haben erstens veränderte Rezeptionsbedingungen. Jedes soziale Medium gießt seinen Algorithmen entsprechend politische Kommunikation in eine spezifische Form und befördert spezifische Nutzungsformen. Medientheoretisch ist das eine Binse, aber man muss das immer wieder klar machen in der Soziologie, weil es Leute gibt, die stark nur auf die Themen der politischen Kommunikation schauen. Und was mich eben interessiert und wofür ich plädieren würde, ist eben ganz spezifisch auf die einzelnen Medien und ihre Regeln, wie Kommunikation funktioniert in diesem Medium zu schauen. Was wir sehen, ist, dass wir eine Ausdifferenzierung und Fragmentierung politischer Öffentlichkeiten erleben. Im 21. Jahrhundert, die natürlich mit der Entmachtung traditioneller Gatekeeper, also denken wir an mächtige Bonner Redaktionen, also Bonner Republik, zusammenhängen. Zusätzlich erleben wir eine Homogenisierung politischer Öffentlichkeiten, die individuell vermittelt ist, weil wir alle, das zeigen die Sozialpsychologen auch, lieber das sehen, was wir mögen. Also wir lesen lieber politische Nachrichten, die uns gefallen, als die anderen. Aber auch einer technisch vermittelten Filterung, weil Unternehmen davon ausgehen, dass Menschen länger online in ihrem Unternehmen, die ihnen gefällt. Und das führt eben zur Homogenisierung politischer Publika und zur Erosion gemeinsamer Referenzräume in sachlicher Hinsicht. Also der eine sieht was, was der andere nicht sieht. Ich habe geschrieben, ich sehe was, was du nicht siehst. Und daraus resultierend erleben wir eine Polarisierung, die sich zum Beispiel in der Zunahme an Moralkommunikation in sozialen Medien darstellt oder vielleicht nicht der Zunahme, aber dem größeren Erfolg und eben auch eine Abnahme sachlicher Kommunikation beziehungsweise ein stärkerer Misserfolg für argumentative Muster als einem medialen Effekt. Fragmentierung und Homogenisierung gehen also Hand in Hand. Wir erleben eine Entgrenzung von Publika, die nicht mehr damit rechnen oder rechnen müssen, sich miteinander als gemeinsam verstanden, also sozusagen das Ende der Habermas-Welt, soziologisch gesprochen. Jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz drei empirische Formen vorstellen, wie sich die Kommunikation gestaltet. Die erste Form, die man sich anschauen kann, ist das Folgen oder das Followen, neudeutsch gesprochen. Diese Praxis des Folgens, die zumindest die meisten der sozialen Medien ermöglichen, ermöglicht die Schaffung eines gemeinsamen Referenzhorizonts, einer gemeinsamen Öffentlichkeit, zum Beispiel der Fußballfans auf Twitter oder der Beauty-Blog-Fans oder. Follower gelten dabei als Gradmesser für Interesse, für Reputation und für Einfluss. Kommunikation wird oft auch nur dann sichtbar, wenn gefolgt wird. Zwar gibt es immer auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Nutzung von Hashtags, aber grundsätzlich lesen die Leute das, was sie sich selber einstellen und was ihnen eben vorgeschlagen wird, beispielsweise durch einen Algorithmus. Und dieses Folgen verunsichtbart sich, und das ist eben soziologisch sehr spannend, im praktischen Gebrauch. Was ich sehe, ist die Welt. Das soll heißen, wenn wir soziale Medien nutzen, sind wir uns seltenst darüber im Klaren im Moment der Nutzung, dass es anderes gibt. Und was es anderes gibt, können wir eben nicht wissen. Und das hat auch Folgen für die Frage, wie sich politische Öffentlichkeiten konstituieren. Die zweite Form, die ich sehr interessant finde, sind Politiken der Beschämung, also das Shaming. Sie sehen hier eine Abbildung eines Prangers im ich glaube, 17. Jahrhundert ist das Bild, da habe ich keine Quelle drunter geschrieben. Also das ist natürlich keine neue Form, so wie alle Formen, die wir in sozialen Medien sehen, keine originellen neuen Formen sind. Was wir aber sehen können, ist, dass soziale Medien Moralkommunikation aufgrund dieser drei Faktoren, die ich genannt habe, Moralkommunikation wahrscheinlicher machen. Und systemtheoretisch ist daran eben spannend, dass diese Moralkommunikation dem Code Achtung und Missachtung folgt. Und dadurch, also zum Beispiel, wenn Missachtung formuliert wird, es unwahrscheinlicher wird, dass weitere Kommunikation stattfindet. Geschweige denn Diskussion. Also wenn ich jetzt sage, Anna Henkel ist die blödeste Kuh in diesem Raum, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Anna Henkel in der Folge noch mit mir sprechen möchte, weil ich eben Missachtung formuliert habe. Und andersrum ist es natürlich genauso. Wenn ich einen Aufsatz schreibe, in dem ich schreibe, dass Anna Henkel die allerklügsten Dinge geschrieben hat, die es in der Disziplin gibt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auf eine Tagung kommen würde, zu der ich sie einlade. Also Achtung, also dieser Moralcode hat massive Konsequenzen für die weitere Kommunikation und er verunwahrscheinlicht sachliche Auseinandersetzungen. Er kommt dann auch noch zusammen, hängt auch noch zusammen, dass Moralkommunikation in den sozialen Medien, dadurch, dass es dann immer um Skandalisierung geht, wahrscheinlicher sichtbar wird als eben der sachliche Kommentar. Also die Sachlichkeit hat sozusagen ein wenig verloren in diesem Medium. Wozu dann überhaupt, also was ist der Grund dafür, dass sowas statt hat? Die Moralisierung vereinfacht natürlich politische Auseinandersetzungen, ebenso wie diese ganzen Selektionen. Wenn ich mir nur Sachen angucke von Menschen, die meine politische Meinung teilen, dann habe ich erstens persönlich keine kognitive Dissonanz und es ist auch einfacher anzuschließen, weil ich zum Beispiel die Argumentation kenne, mich nicht auseinandersetzen muss und so weiter. Aber, und wenn man das Ganze demokratietheoretisch durchdenkt, ist das natürlich bedenklich, weil dadurch sozusagen ja, die Auseinandersetzung über Interessen beispielsweise oder auch über normative Grundlagen dessen, wie wir zusammenleben wollen, erschwert wird. Und die dritte Form und letzte, die ich mir mit Ihnen schnell anschauen möchte, ist das Blockieren. Vielleicht sind Sie alle auch schon mal blockiert worden. Anna Henkel hat gerade erzählt, dass sie Leute davon blockiert, hier teilzunehmen, weil sie sich zum Beispiel schlecht verhalten haben. Individuell, also wenn man sich fragt, warum blockieren Menschen, dann gibt es da unterschiedliche Motive dafür. Die Form des Blockierens ermöglicht zunächst einen technisch vermittelten Kommunikationsabbruch während der Kommunikation oder auch bevor eine Kommunikation stattfinden kann, aus sozusagen zum Beispiel Hygienegründen, aus Aggression oder auch auf Empfehlung. Sie kennen zum Beispiel die Blocklisten auf Twitter, die immer wieder diskutiert werden, also wo man Leute, von denen man noch nie was gelesen hat, blockiert, weil sie zum Beispiel einem Lager angehören, das man nicht mag. Und diese User, die blockiert sind, die werden von der Kommunikation eines Accounts ausgeschlossen, können das nicht lesen, was da geschrieben wird. Und so ermöglichen sie, dass über jemanden sprechen, ohne dass eine Person oder eine Gruppe die Möglichkeit zur Widerrede hat. Natürlich auch angenehm. Ich kann also schreiben, Person X ist eine blöde Person und die Person kann das nicht mal sehen. Also die kann das sich höchstens erzählen lassen, dann werden Screenshots gemacht und so weiter. Von Unternehmensseite, auch das ist sehr spannend, erleben wir gerade im Hinblick zum Beispiel auf den 45. Präsidenten, dass die Platforming, also sozusagen als eine Ausschlüsselung von Kommunikationschancen, Sie haben alle sicher mitbekommen, dass Herr Trump in mehreren dieser Plattformen jetzt, YouTube, Twitter, Facebook, da ist er überall gelöscht. Und in der Tat ist das eine spannende Frage, mit der ich schließen würde, die ich auch gar nicht beantworten kann, ob es so eine kluge Sache ist, dass diese Plattformen als Unternehmen angelegt sind und dass sozusagen die dann auch darüber entscheiden können, wenngleich in diesem Fall ich persönlich ganz erleichtert bin politisch, dass er nicht mehr so viel Unheil anrichten kann. Aber da stellt sich eben die Frage, inwiefern das demokratiepolitisch eine gute Sache ist, dass diese Blockierung dann zum Beispiel auch von Unternehmensseite stattfinden kann. Genau, und diese drei Formate, und das ist der letzte Satz, haben erheblichen Einfluss darauf, wie Politik in Social Media sich darstellt. Sie lenken den Blick auf die Frage, wie und wann wem Kommunikation und kommunikative Anschlüsse überhaupt möglich sind. Und hier eine ganz lange Liste von Literatur, die Sie sich alle jetzt natürlich nicht abschreiben, aber ich kann immer Vorträge nicht beenden ohne so eine Liste. Vielen herzlichen Dank.